Ja, guten Morgen, liebe Gemeinde. Ich habe gemerkt, ich kenne gar nicht mehr alle Leute, die hier so im Saal sind. Das liegt einfach daran, dass wir gar nicht mehr so oft hier im Gottesdienst sind. Und ich dachte, es wäre vielleicht angebracht, wenn ich ein, zwei Sätze sage, wer ich überhaupt bin, weil das wahrscheinlich nicht alle mehr wissen. Also ich bin Christian Pferderer, verheiratet mit Lydia. Wir haben 4 Kinder, 2 sitzen hier vorne, 2 im Kinderzimmer. Und ich bin zurzeit in der Bibelschule Brake, also wir wohnen in Lemgo. Das hat eben dann den Grund, dass ich hier seltener bin. Und zurzeit sind wir im Urlaub in Espelkamp. Klingt doch schön, oder? Wir wohnen bei meinen Eltern zurzeit und genießen es hier, Familie, Freunde, Gemeinde wiederzusehen. Und ich wollte an dieser Stelle auch einmal Danke sagen für die Gebete, die für uns gesprochen werden. Hin und wieder kriegen wir Nachrichten, dass für uns gebetet wird, und das freut uns sehr. Und wollen auch Danke sagen für die anonymen Spenden, die hin und da, hier und wieder mal eintrudeln. Da konnte ich mich leider nicht persönlich bedanken. Das möchte ich jetzt mal einfach unbekannterweise in diese Runde so weitergeben. Vielen Dank. Es gab mal eine Horde Affen, die wollte gemeinsam fasten. Und der Chef sagte: Liebe Affen, bevor wir fasten, lasst uns doch schon mal zusammen das Essen besorgen, mit dem wir nachher das Fasten beenden wollen. Alle Affen liefen los und zack, kamen sie wieder mit ganz vielen leckeren Bananen. Dann sagte der Chef: Okay, wir haben jetzt die Bananen, aber wie wäre es, wenn wir uns schon mal die Portion Bananen so zurechtlegen? Das dauert dann nachher nicht so lange, dann können wir direkt loslegen. Klingt gut, alle Affen waren begeistert und jeder sammelte sich so seine Portion. Dann sagte der Chef: Liebe Affen, Bananen können wir ja schon schälen, aber natürlich nicht essen. Und alle Affen schälten fröhlich ihre Bananen und waren schon ganz gespannt, wie es weitergeht. Und zum Schluss sagte der Chef: Ach, wisst ihr was, lasst uns doch die Bananen schon mal in unsere Mäuler stecken, aber nicht runterschlucken, nicht runterschlucken. Und im Nu waren alle Bananen verschwunden und das Fasten wurde offiziell für beendet erklärt. Ich finde die Geschichte lustig, weil man ja schon irgendwie gleich am Anfang weiß, wie das Ende so aussieht, wie es ausgeht. Und man amüsiert sich über diese dummen Affen. Und man fragt sich so: Mensch, wenn ihr fasten wollt, ob das so die gute Idee war. Aber die Frage ist ja eigentlich, handeln wir nicht manchmal genauso wie die Affen? Kann es sein, dass wir manchmal genauso mit Versuchungen spielen wie die Affen? Wahrscheinlich ist jetzt jedem klar, dass die Affen falsch gehandelt haben. Aber die Frage ist ja, wie geht man denn richtig mit den Versuchungen um? Und diese Frage soll uns heute Morgen ein bisschen beschäftigen. Wie gehe ich weise mit Versuchungen um? Man muss ja kein Prophet sein, um sagen zu können, dass auch 2018 jeder von uns mit Versuchungen zu kämpfen haben wird. Und daher ist es gut, dass wir mal am Jahresende uns vielleicht mal die Frage stellen: Wie gehen wir denn jetzt weise mit Versuchungen um, wenn sie doch wiederkommen werden? Und Antworten finden wir überraschenderweise in der Bibel, und zwar in einem kurzen Abschnitt aus dem Jakobusbrief. Und zwar aus dem Kapitel 1, die Verse 13 bis 15. Dort lesen wir Folgendes: Niemand sage, wenn er versucht wird, dass er von Gott versucht werde. Denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen, und er selbst versucht niemand. Sondern ein jeder, der versucht wird, wird von seinen eigenen Begierden gereizt und gelockt. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Die erste Antwort, die uns Jakobus, der Halbbruder von unserem Herrn Jesus, gibt, finden wir im Vers 13. Und sie lautet: Lass die Ausreden. Niemand sage, wenn er versucht wird, dass er von Gott versucht werde, denn Gott kann nicht versucht werden zum Bösen, und er selbst versucht niemand. Jakobus setzt sich zu Beginn seines Abschnittes hier mit möglichen Ausreden auseinander. Und er macht gleich zu Beginn klar, dass Gott nicht der Schuldige ist, wenn wir sündigen. Gott ist nicht der Schuldige, wenn wir in Versuchung geraten. Niemand kann sich nachher hinstellen und sagen, Gott war schuld. Gott ist nicht dafür verantwortlich, sagt Jakobus, wenn wir in Sünde fallen. Und Jakobus begründet diese Behauptung auch mit zwei Argumenten. Und diese Argumente beziehen sich auf das Wesen und auf das Handeln Gottes. Da ist der Vers nochmal. Wesen und Handeln Gottes. Erstens, Gott ist nicht versuchbar zum Bösen. Zweitens, Gott versucht niemanden zum Bösen. Was bedeutet das? Erstens, Gott hat keine Antenne für das Böse. Es ist unmöglich, dass Gott die Versuchung verspürt, etwas Böses zu tun und etwas Böses nachher auch tatsächlich zu tun. Es besteht nicht mal die Möglichkeit, dass Gott etwas Böses tut. Gott ist durch und durch heilig, perfekt, gerecht und so weiter. Er kann einfach nicht sündigen. Es gibt ja nicht vieles, das Gott nicht kann. Aber sündigen kann Gott nicht. Unmöglich. Da beschränkt er sich, weil sein Wesen dagegen spricht. Es ist unmöglich. Gott kann nichts Böses tun. Und weil er selbst unversuchbar ist, versucht er auch niemand anderen etwas Böses zu tun. Vielleicht denkt jetzt der eine oder andere, der schon mal fleißig in der Bibel gelesen hat, gab es da nicht so ein paar Stellen, die irgendwie anders klingen? Ja, die werden wir uns gleich auch noch mal so ein bisschen anschauen. Aber bevor wir diese Frage jetzt beantworten können, ob Gott jetzt Menschen versucht oder nicht, wie das jetzt zu verstehen ist, müssen wir einen ganz, ganz kurzen Ausflug in die griechische Sprache machen. Versprochen, es ist doch der einzige. Und das zentrale Wort in unserem Abschnitt, das Jakobus hier benutzt, im Griechischen lautet peraso. Und peraso bedeutet erstmal so viel wie prüfen, versuchen, jemanden auf die Probe stellen. Und interessant ist, dass dieses Wort peraso oft auch im Zusammenhang mit Gott vorkommt. Zum Beispiel im Alten Testament, das ist ja auf Hebräisch geschrieben, aber da kommt das, ist quasi das gleiche Wort. In 1. Mose 22, Vers 1, da heißt es, dass Gott Abraham versucht mit der Geschichte mit Isaak. Auch im Neuen Testament, in Johannes 6, Vers 6, sehen wir, dass Jesus Philippus versucht. Da geht es darum, bei der Speisung der 5000, und Jesus fragt ihn, ja, wo wollen wir denn Essen herbesorgen? Und dann steht dort, dass Jesus mit dieser Frage Philippus versucht hat, also peraso. Und peraso, das ist jetzt ganz interessant und auch sehr wichtig für das Verständnis dieses Abschnittes, kann sowohl positiv als auch negativ gemeint sein. Und das entscheidet dann immer der Kontext. Das heißt, es wird gar nicht richtig angezeigt, ist das jetzt positiv oder negativ, sondern das müssen wir selber aus dem Kontext herausfinden. Negativ verstanden kann es werden, wenn es vom Satan kommt. Dann hat Satan das Ziel, den Gläubigen zu Fall zu bringen. Er schickt etwas und möchte, dass der Gläubige fällt, in Sünde fällt und dass er ihn einfach niedermacht. Peraso kann aber auch positiv gemeint sein, und dann kommt es immer von Gott. Und dann hat es das Ziel, den Gläubigen standfester zu machen, ihn zu trainieren, ihn stärker zu machen im Glauben. Und deswegen, weil es dort zwei verschiedene Möglichkeiten gibt, es zu verstehen, haben auch die meisten Bibelübersetzungen für dieses griechische Wort zwei deutsche Wörter gewählt bei der Übersetzung. Negativ verstanden ist es dann meistens versuchen oder Versuchung als Substantiv und positiv verstanden ist es dann Anfechtung. Wenn wir uns den Jakobusbrief anschauen, dann sehen wir in Vers 2, da heißt es, meine lieben Brüder, erachtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen fallt. Und ratet mal, was da für ein Wort steht, Peirasmus, das Substantiv zu Peiraso. Und da kommt es von Gott, deswegen sollen wir uns freuen, dass Gott uns trainieren möchte. Und in diesem Vers, den ich gerade vorgelesen habe, 13, ist das gleiche Wort, aber mit Versuchung übersetzt, weil es hier vom Teufel kommt. Das heißt, wir müssen dort schauen, von wem kommt es, und dann können wir wissen, in welche Richtung wir das auch zu übersetzen haben. Doch das Problem ist, es ist gar nicht so einfach, das auseinanderzuhalten. Man könnte ja denken, okay, das eine kommt von Gott, das eine kommt vom Teufel, klar definiert, einmal Anfechtung, einmal Versuchung. So einfach ist das leider auch nicht, denn manchmal ist es so, als ob die Versuchung einen doppelten Ursprung hat. Und das macht es ein bisschen kompliziert. Wer mir das nicht glaubt, ich möchte einmal drei Beispiele zeigen in der Bibel. Ich war selber überrascht, aber die Beispiele zeigen das eigentlich ziemlich deutlich. Wer war der Urheber von Jesu Versuchung mit dem Teufel in der Wüste? Der Teufel oder Gott? Nun, wir lesen in Matthäus 4, dass der Heilige Geist Jesus in die Wüste führte. Markus schreibt sogar, trieb, in die Wüste trieb. Und dann steht in Matthäus, warum trieb er ihn dorthin? Damit er dort versucht werden würde. Wir wissen dann aber nachher, der eigentliche Versucher war der Teufel, der ja dann diese dreifache Versuchung geschickt hat. Aber irgendwie war Gott auch daran beteiligt. Er hat ihn ja immerhin aktiv dorthin geschickt, damit er versucht wird. Zweites Beispiel, wer reizte David, sein Volk zu zählen? Wer reizte David, sein Volk und seine militärische Stärke zu zählen? Der Teufel oder Gott? Wir haben zwei Antworten in der Bibel. 2. Samuel 24 steht, Gott reizte David. Aber in 1. Chronik 21 im Parallelbericht steht, Satan reizte David. Ja, wer denn nun? Teufel oder Satan? Doppelter Ursprung. Beide sind irgendwie daran beteiligt. Drittes Beispiel, wer ist verantwortlich für Hiobs Leid? Teufel oder Gott? Wir lesen in Hiob 1, dass der Satan, und in Hiob 2 auch noch, dass der Satan Hiob ganz viel Leid angetan hat. Eine Hiobsbotschaft jagt die nächste. Aber ist euch schon mal aufgefallen, wer thematisiert den Namen Hiob? Gott. Gott fragt Satan, kennst du meinen Knecht Hiob? Gott bringt Hiob erstmal ins Gespräch mit dem Teufel. Und dann ist es auch interessant, dass Gott Satans Pläne nachher genehmigt. Der Teufel kann nichts machen, was Gott nicht genehmigt. Also merken wir, irgendwie sind auch da beide Parteien beteiligt, aber, das ist ganz wichtig, mit unterschiedlichen Motiven. Der Satan will den Menschen fertig machen und Gott will den Menschen stärken. Also Versuchungen haben oft einen doppelten Ursprung, was ja auch in diesem einen griechischen Wort deutlich wird, das wir in zwei deutschen Wörtern übersetzen. Aber, ganz wichtig, sollten wir in Sünde fallen, können wir uns nicht hinstellen und sagen, Gott wäre schuld. Gott versucht zwar, aber niemals zum Bösen. Es ist niemals Gottes Absicht, dass wir in Sünde fallen, sondern er möchte uns stärker machen. Seine Motive sind rein. Das heißt, diese Ausrede, Gott ist schuld, ergibt keinen Sinn. Mit Ausreden kennen wir Menschen uns ja aber ziemlich gut aus. Das begann ja schon gleich im Garten Eden. 1. Mose 3. Da ist der Sündenfall, die essen von der verbotenen Frucht. Und Gott stellt sie nachher zur Rede und fragt das Familienoberhaupt Adam, was ist da los? Was hast du getan? Adam sagt, nein, niemals, Eva war's. Okay, Gott geht weiter, fragt Eva. Eva, wie sah es aus? Nein, ich war das nicht, die Schlange war's. Beide sind sich also keiner Schuld bewusst und schieben die Schuld einfach zum Nächsten weiter und sehen da keine Verantwortlichkeit ihrerseits. Und dass dieses Verhalten, dieses Ausreden oder Schuld auf andere schieben typisch menschlich ist, das lehren uns schon unsere Kinder. Instinktiv ist das bei Kindern so, dass sie die Schuld einfach weiterschieben. Wenn ich meine Jungs frage, Jungs, wer war's? Sagt der eine, er. Frage ich den anderen, ja, er. Ja, Aussage gegen Aussage. Wer war's denn jetzt? Keine Ahnung. Einmal ist bei uns etwas kaputt gegangen und dann habe ich wieder Detektiv gespielt und habe gefragt, ja, wer war's denn? Wie ist das passiert und so weiter. Und in dem Fall wusste ich, dass es nur einer von beiden Jungs gewesen sein konnte. Und ich fragte ihn, wie ist das denn passiert? Wer war das denn? Die Antwort war, ich war das nicht. Nun wusste ich ja, dass er das war und fragte, ja, wer denn sonst? Das war meine Hand. Also wir merken, Ausreden können wir alle, das können schon Kinder, da sind wir unheimlich kreativ. Zur Not war es halt die eigene Hand, wenn kein anderer mehr übrig bleibt. Aber wenn man die Schuld nicht nur auf andere Menschen schiebt, sondern auf Gott, dann wird es ja richtig krass. Und nichts anderes tun die Vertreter der theistischen Evolution. Das sind die Menschen, die so ein bisschen die Evolution und die Schöpfung miteinander kombinieren wollen. Die versuchen dann, beide Konzepte irgendwie in Einklang zu bringen und sagen, die Tage, in denen Gott geschaffen hat, waren ganz, 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 ganz lange Zeiträume und so können sie dann irgendwie die Evolution noch mit reinbringen, aber Gott auch noch und so weiter. Letzten Endes sagen sie aber, dass also Gott durch Evolution geschaffen hat und nicht durch sein einfaches Wort. Und Reinhard Juncker, ein evangelikaler Biologe, schreibt über dieses Konzept, über die theistische Evolution Folgendes. Theistische Evolution heißt, Gott schuf den Menschen als Sünder. Das ist doch unheimlich praktisch, oder? Der Sündenfall ergibt dann nämlich in diesem Konzept gar keinen Sinn, weil Gott den Menschen schon als Sünder geschaffen hat. Das ist doch richtig einfach, oder? Gott ist schuld. Er hat doch uns Menschen als Sünder geschafft. Jetzt, wir können gar nicht anders als sündigen. Was sollen wir denn tun? Das ist die letzte Konsequenz dieses Konzeptes und deswegen verwerfen wir dieses Konzept auch. Und genau gegen diese Art von Ausreden wendet sich Jakobus und sagt, lass die Ausreden. Wie lauten denn heute so unsere Ausreden? Wir versuchen dann irgendetwas zu nehmen, was Gott uns gibt und dann sagen wir, siehst du Gott, du bist doch schuld. Zum Beispiel, Gott hat uns Menschen doch den Sexualtrieb gegeben. Dann ist er doch schuld, wenn ich mir schmutzige Filme anschaue oder wenn ich vor der Ehe mit meiner Freundin etwas habe. Oder Gott hat mir doch den Reichtum gegeben. Dann ist er doch schuld, wenn ich mein Reichtum nur für mich benutze. Er hat ihn mir doch gegeben. Und so könnte man noch viele weitere Beispiele nennen. Welche Ausreden fallen dir so ein, wenn du Versuchungen erliegst, wenn du in Sünde gefallen bist? Und wie schnell sind wir dabei, Gott die Schuld in die Schuhe zu schieben? Dabei sind das alles nur billige Ausreden. Gott ist nicht dafür verantwortlich, wenn wir in Sünde fallen. Und Jakobus gibt uns in Vers 14 eine weitere Antwort, wie wir mit Versuchungen umgehen sollen. Und zwar erkenne den Ursprung. Im Vers 14 heißt es, sondern ein jeder, der versucht wird, wird von seinen eigenen Begierden gereizt und gelockt. Jakobus sagt, der Ursprung der Versuchung liegt im Inneren des Menschen. Unser Inneres, die Begierde, reagiert auf bestimmte Ereignisse in unserer Umwelt und die Begierde will uns dann reizen und uns locken, übersetzt Luther. Und diese beiden Verben kommen aus der Fischereisprache, aus der Anglersprache. Der Köder wird ausgeworfen ins Wasser, scheint attraktiv und der Fisch kommt, beißt zu und zack, hat er eben das Spiel verloren und wird geangelt und später verputzt. Und dieses Bild, dieses Ködern und dieses Zubeißen, das benutzt Jakobus hier. Und interessant ist auch, dass diese beiden Verben im Präsens stehen. Das bedeutet, also in der Gegenwartsform, und das bedeutet im Griechischen, dass diese Versuchungen immer wieder kommen. Das ist ein fortlaufender Prozess. Nicht eine einmalige Sache, sondern immer wieder. Jakobus will also sagen, diese Versuchungen sind ein ständiger Kampf. Das ist kein einmaliges Ereignis, sondern es passiert fortlaufend. Und Jakobus zeigt uns, der Kommunismus würde das sicherlich nicht gerne hören oder auch die meisten Ideologen unserer heutigen Zeit, der Mensch ist innerlich verdorben. Er ist von Grund auf böse und er ist verantwortlich, wenn er sündigt. Und dieses Prinzip des Köderns haben sich auch viele Kriminelle zu eigen gemacht. Zuletzt im Juni 2017 in Berlin, da titelten die Zeitungen, ein junges Mädchen flirtet mit einem 19-jährigen jungen Mann über Facebook und sie arrangieren ein Treffen. Der junge Mann willigt ein, wahrscheinlich hat er einen One-Night-Stand erwartet, doch das Mädel erwies sich als Lockvogel. Denn als der junge Mann in diese Wohnung kam, warteten dort drei andere Jugendliche. Ja, die haben ihn dann erstmal verprügelt und ausgeraubt und er hat einfach mal Pech gehabt. Die junge Frau war sozusagen der Lockvogel. Sie lockte das Opfer, sie gab falsche Versprechungen, sie schien wie ein großer Gewinn, doch als er dann angebissen hatte, kam das böse Erwachen. Alles Lug und Betrug und genau so agiert unsere Begierde. Sie ist ein Lockvogel, ein Köder, der uns zu Fall bringen will. Wie viel besser hat es da Josef gemacht? Wir lesen im ersten Buch Mose, wie Josef von Potiphas Frau regelmäßig bedrängt wurde und verführt werden sollte. Und diese Frau Potiphas war sicherlich schön und sie tat es immer wieder, aber Josef blieb standhaft. Und was war Josefs Erfolgsrezept? Er lief davon, ganz einfach. Er hat seine 7 Sachen gepackt und ist weggelaufen. Er hat nicht mit der Versuchung gespielt, so wie die Affen mit den Bananen, sondern er sagte sich nichts wie weg. Welche Lockvögel begegnen uns so im Alltag? Da steht zum Beispiel auf der Steuererklärung die Frage, wie viele Einnahmen hast du in 2017 gehabt? Und manchmal ist das ja ein bisschen schlecht zu überprüfen, Gerade wenn man das dann irgendwie bar bekommen hat oder so, sind doch leicht gesparte Euros, warum sollte man die angeben? Warum sollte man die noch versteuern? Finanzamt kriegt das dann nach, behalte ich doch lieber selber. Gibst du dann trotzdem die korrekten, die tatsächlichen Einnahmen an? Da redet jemand schlecht über eine Person, die du auch nicht mal abkannst und du kennst eine neueste Story über die Person, steigst du damit ein und wenn es dich in den Fingern juckt, die neueste Story so einfach mal rauszuhauen, es klingt ja irgendwie verlockend, aber lästerst du dann mit? Da willst du nur kurz einmal E-Mails checken, gehst an den Laptop oder übers Handy oder bist auf YouTube und schaust dir ein paar Videos an und zack, da kommt diese komische Werbung. Eine attraktive Frau, sieht ja keiner, wenn ich es anklicke. Klickst du die Werbung an? Klickst du das Video an? Vor 3 Wochen haben wir uns ausgesperrt. Wir sind zum Gottesdienst gefahren und wir hatten eine Schlüsselproblematik bei uns. Also es hatte nicht den gewohnten Gang, rechte Tasche, zack, alles automatisch, sondern das war an diesem Morgen etwas anders und dann passierte das Unglück. Ich habe den Schlüssel vergessen. Kaum ist der Automatismus weg, passiert sowas. Dann sind wir zum Gottesdienst gefahren, wir kamen wieder, wir hatten noch Besuch aus Espelkamp dann bekommen und wollten dann freudestrahlend, hungrig dann essen nach dem Gottesdienst und standen vor der Tür. Das Problem war, es war ziemlich kalt, es hat geschneit, mit 4 kleinen Kindern, unsere Gäste, also Paul und Alvine, hatten auch noch ihre 3 mit. Und dann standen wir da, war ein bisschen sehr doof. Am Sonntag ist das auch nicht gerade so praktisch, dann habe ich einen Schlüsseldienst angerufen, der kam auch ziemlich schnell. Nur als ich dann den Preis gehört habe, dachte ich so, Mensch. Und er sagte, ja, heute ist ja Sonntag, Sonntagsaufschlag ist jetzt zu teuer. Dann habe ich versucht zu handeln, mein nicht vorhandenes Verhandlungsgeschick in die Waagschale geworfen, aber es hat nichts geklappt, überraschenderweise. Und dann sagte der Mann zum Schluss, ja, eine Möglichkeit hätte ich da noch. Wir könnten ja die Mehrwertsteuer weglassen. Ach, Schwarzarbeit ist doch nicht so schlimm, oder? Ist doch halb so wild. Denken wir vielleicht oft. Aber mir war an der Stelle das reine Gewissen lieber als die paar Euros. Und ich habe es dann nicht gemacht. Aber wir merken, Lockvögel sind überall. Die Köder werden ständig ausgeschmissen. Ständig im Alltag begegnen wir den Lockvögeln. Und unsere Begierde würde am liebsten jedes Mal zuschnappen, zubeißen. Doch das Gute ist, wir müssen das nicht. Wir müssen nicht Ja sagen. Wir müssen nicht der Versuchung nachgeben. Und das Tolle ist, mit Gottes Hilfe können wir der Versuchung widerstehen. Es ist nicht so, dass da der Köder ausgeworfen wird und wir keine Chance haben. Wir gar nicht widerstehen könnten, hilflos ausgeliefert sind. Nein, wir können das schaffen, aber nur mit Gottes Hilfe. Jakobus sagt also bisher, dass wir nicht Gott die Schuld geben können, wenn wir in Sünde fallen, sondern wir selber sind dafür verantwortlich, müssen den Ursprung erkennen. Und in Vers 15 gibt er uns einen dritten Rat zum weisen Umgang mit Versuchungen, nämlich bedenke die Folgen. In Vers 15 heißt es, danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde. Die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Bisher ging es um den Ursprung der Versuchung. Also woher kommt die Versuchung? Wer ist da aktiv? Jetzt geht es um die Folgen der Versuchung. Und in Vers 14 war Jakobus ja also im Bereich, also sprachlich im Bereich der Fischerwelt unterwegs. Und jetzt bewegt er sich im Bereich der Fortpflanzung, also so im biologischen Metier sozusagen. Und er benutzt hier so Verben wie empfangen und gebären. Die erste Folge, die Jakobus hier nennt, ist, wenn der Mensch der Begierde nachgibt, wenn er den Köder schluckt, wenn er auf den Lockvogel reingefallen ist, dann entsteht daraus Sünde. Das heißt, wir müssen an dieser Stelle schon einmal kurz festhalten, Sünde und Begierde ist nicht das Gleiche. Es sind 2 Paar Dinge. Begierde an sich ist noch keine Sünde. Doch es kommt darauf an, wie wir Menschen auf die Begierde reagieren. Also die Begierde kann zu Sünde führen, es ist aber nicht automatisch das Gleiche. Und die Konsequenzen gehen aber noch weiter, als ob das noch nicht schlimm genug wäre, dass wir in Sünde fallen, wenn wir der Begierde nachgeben. Wenn es zur Sünde gekommen ist und diese vollendet ist, wenn sie ausgewachsen oder zum Ziel gekommen ist, dann steht dort am Ende der Tod. Nun, welcher Tod ist jetzt hier gemeint? Die Bibel kennt 3 verschiedene Tode. einmal den leiblichen, den geistlichen und den ewigen Tod. Meint Jakobus hier den leiblichen, dass der Körper, der Leib stirbt, also der äußere Tod, den wir als Tod normalerweise bezeichnen? Meint er vielleicht den geistlichen Tod, also der innere Tod, diese Trennung von Gott? Oder meint er den ewigen Tod, also die Strafe in der Hölle für ewig? Ich denke, dass hier der zweite Tod gemeint ist, nämlich der geistliche, der innere Tod. Denn wenn der Vorgang der Sünde, also dieser gesamte Versuchungsprozess, den Jakobus uns hier geschildert hat, wenn der abgeschlossen ist, dann führt es zur Trennung von Gott. Warum? Wenn wir sündigen, dann passiert etwas in der Beziehung zwischen Gott und mir. Gott, der heilige, gerechte, perfekte, reine Gott und ich mit meinen Sünden, das harmoniert nicht zusammen. Jedes Mal, wenn wir sündigen, entsteht eine Trennung. Deswegen ist ja diese fortlaufende Reinigung, diese Sündenvergebung auch so wichtig. Und die Gemeinschaft, die Beziehung ist durch unsere Sünde schwer beschädigt. Und es fängt ja hier scheinbar ganz harmlos an, oder? Zuerst ist da ja nur diese Begierde. Ja, dann wird es ein bisschen dramatischer, dann folgt die Sünde. Und was steht am Ende? Da steht der Tod. Und interessant ist ja, normalerweise steht am Ende eines Fortpflanzungsprozesses neues Leben. Ein Baby wird geboren. Und Jakobus dreht das hier um. Hier ist es genau andersrum. Bei der Versuchung steht am Ende dieses Fortpflanzungsprozesses der Tod. Und es ist immer wieder wichtig, sich die Folgen einer Tat vor Augen zu führen. Sich also regelmäßig mal wieder zu fragen, was passiert eigentlich, wenn ich das und das tue? Was passiert langfristig, wenn ich mit der Versuchung spiele? Vielleicht so wie diese Affen am Anfang. Was passiert, wenn ich der Sünde, der Versuchung nachgebe und sündige? Jürgen Fischer, ein Pastor aus Berlin, hat sich auch mal solche Gedanken gemacht, und zwar zu einer ganz bestimmten Sünde und sich mit den Folgen von Ehebruch beschäftigt. Und auf seiner Homepage hat er viele, viele Gründe aufgeführt. Ich möchte euch einfach mal ein paar vorlesen. Er fragt, was kostet mich Ehebruch? Ehebruch ist Sünde und macht Gottes Segen in meinem Leben unmöglich. Ehebruch zerstört das Vertrauensverhältnis zu meiner Frau. Ehebruch nimmt mir meinen Status als Vorbild für meine Kinder. Ehebruch zerstört mein Zeugnis als Christ in der Welt. Ehebruch nimmt mir das Recht zu predigen und die Gemeinde Gottes zu leiten. Ehebruch ist ein Einfallstor für furchtbare Kollateralschäden wie AIDS, Abtreibung oder kompromittierende Fotos im Internet und so weiter und so weiter. Und am Ende, nach dieser ganzen Liste, stellt er die Frage, möchte ich das? Und ich möchte dich ermutigen, einmal das Gleiche zu machen. Es muss nicht die Sünde Ehebruch sein, aber was ist die Sünde, mit der du dich am meisten kämpfen musst, über die du immer wieder stolperst? Ist es Geiz, Neid, Habsucht, sexuelle Ausschweifung, Lüge, Lästerei, Streit? All das sind Sünden. Oft reduzieren wir das ja so auf diese sexuellen Sünden. Ich habe jetzt auch vielleicht viele Beispiele oder Veranschaulichungen, Anwendungen aus diesem Bereich gebracht. Gerade wir Männer haben da starke Probleme. Und die Bibel redet sehr oft auch über sexuelle Sünden. Aber die Bibel redet noch von ganz vielen anderen Sünden, die wir oft so ein bisschen beiseite tun. Sowas wie Geiz oder Streit. Ach komm, das ist doch nicht so dramatisch, oder? Also die Bibel macht da keine Unterschiede bei der Art der Sünde. Also überleg mal, was ist so diese eine Sünde, mit der du am meisten zu tun hast? Und denk mal über diese Sünde nach. Schlag mal die Bibel auf, nimm mal so eine Konkordanz, wo man nachschlagen kann, wo das Wort vorkommt, zum Beispiel Geiz oder Lüge. Und dann schau mal, mach mal ein Bibelstudium und schau mal, was die Bibel über diese Sünde sagt. Sicherlich werden da auch mal Folgen genannt. Und wir haben auch einen gesunden Menschenverstand, der kann uns auch noch mal einige Folgen vor Augen führen. Und dann schreib dir mal diese Folgen auf, so wie Jürgen Fischer es mit dem Ehebruch gemacht hat. Schreib dir das auf. Leg diese Liste in deine Bibel, die muss ja kein anderer sehen. Und es könnte ja sein, dass diese Liste eine abschreckende Wirkung auf dich hat. Dass du beim nächsten Mal daran denkst, guck mal, das alles passiert, wenn ich sündige. Möchte ich das wirklich? Möchte ich wirklich wegen einer kurzen Befriedigung meiner Bedürfnisse langfristig meine Beziehung zu Gott aufs Spiel setzen und noch viele weitere schlimme Folgen einfach in Kauf nehmen? Ich komme langsam zum Schluss. Was sollten wir tun, damit wir nicht so handeln wie die gierigen Affen? Oder wie gehe ich weise mit Versuchungen um? Jakobus sagt erstens, lass die Ausreden. Gott ist nicht verantwortlich für deine Sünde. Zweitens, erkenne den Ursprung. Du bist verantwortlich, wenn du in Sünde fällst. Drittens, bedenke die Folgen. Versuchung führt zu Sünde. Und Sünde führt zum Tod. Vielleicht war diese Predigt jetzt ein bisschen deprimierend für dich. Vielleicht denkst du jetzt, oh, Jahresabschluss, ich habe eher so an was Ermutigendes gedacht. Jetzt wurde ich an meine Schwächen erinnert, an meine Sünde, an die Sünde, die ich sowieso verabscheue, aber die ich immer wieder tue. Jetzt weiß ich, was ich tun muss, wusste ich vielleicht sogar schon vorher. Aber wie schafft man das? Wie mache ich das denn jetzt? Wie widersteht man der Versuchung? Und ist das überhaupt möglich? Ist der Fall nicht vorprogrammiert? Und ich sage dir ganz ehrlich, du wirst es nicht schaffen. Keine Chance. Und das ist auch der Unterschied, sage ich gleich. Du wirst es nicht schaffen, aus dir heraus klappt es nicht, aber Christus in dir verhilft dir zum Sieg. Und das ist der Unterschied zu den Nichtgläubigen. Die haben einfach keine Chance, der Versuchung zu widerstehen. Wie sollen sie auch widerstehen? Ihre Begierde reizt sie ja genauso wie bei uns auch. Aber wir haben Christus in uns und wir können der Versuchung widerstehen. Aber jetzt kann man ja auch wieder die Frage stellen, wie geht das denn jetzt konkret? Wieso ist Jesus der Schlüssel? Wir lesen in Hebräer 4, Vers 15, denn wir haben nicht einen Hohepriester, damit ist Jesus gemeint, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist in allem wie wir, doch ohne Sünde. Jesus kennt deine Versuchungen. Er war Mensch, er war ganz Mensch. Er hatte die gleichen Versuchungen wie wir. Er weiß also, wie du dich fühlst, wenn du versucht wirst. Aber, das ist noch viel wichtiger, er weiß, wie sich der Sieg über die Versuchung anfühlt, weil er jedes Mal gewonnen hat, wenn er versucht worden ist. Jesus war ohne Sünde auf dieser Erde. Er war sündlos. Er hat niemals gesündigt. Und diese Kraft möchte er auch dir geben. Die will er dir geben. Aber was passiert, wenn wir diese Kraft nicht in Anspruch nehmen? Es gibt eine Geschichte in der Bibel, die eigentlich diese Verse von Jakobus mega gut illustriert. Da kommen alle Aspekte vor, die Jakobus hier genannt hat. Davids Ehebruch mit Bathseba, 2. Samuel 11. Ihr kennt die Geschichte höchstwahrscheinlich. Interessant ist, dass die Bibel David trotzdem als den besten König Israels bezeichnet. Aber man könnte ja sagen, gut, die anderen waren alle grottenschlecht, irgendjemand muss ja der Beste sein. Nein, David war wirklich ein perfekter König, kann man sagen. Wie kann das sein, trotz dieser Sünden? Und Davids Gebete liefern uns die Antwort. Er betet nach dem Ehebruch, nachdem Nathan ihn damit konfrontiert, folgendes, Psalm 51, Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte und tilge meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit. Wasche mich rein von meiner Missetat und reinige mich von meiner Sünde. Das ist der Schlüssel. David fiel oft, genau wie wir, aber er blieb nicht liegen. Er bat immer wieder um Vergebung, wenn er gefallen ist. Und kein Christ, heute auch, wie damals, lebt ohne Sünde. Wo Versuchungen sind, da ist auch Sünde. Das soll keine Ausrede sein, kein Freifahrtschein. Das haben wir ja vorher schon festgestellt. Aber leider ist die Sünde in unserem Leben Realität. Doch, und damit möchte ich schließen, durch Christus erhalten wir die Kraft, Versuchungen zu widerstehen. Und bei Christus finden wir Vergebung, wenn wir doch wieder gefallen sind. Amen.